Guten Morgen. Klingelte bei einer Rentnerin. Guten Tag, ich bin der und der von der Bank und es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Ich brauche mal Ihre Kundenkarte und geben Sie mir bitte auch Ihre Geheimzahlen mit, dann kann ich das Problem lösen. Der Mann war weg, das Geld auch. Würdest du jemandem deine Geheimzahl anvertrauen? Jemanden, den du nicht kennst? Würdest du jemandem dein Geld anvertrauen, den du nicht kennst? Also, Geheimzahl? Niemals jemandem anvertrauen. In Geldfragen? Natürlich. Leuten, denen wir vertrauen, die wir kennen. Aber wir wollen noch einen Schritt weiter gehen. Wem wollen wir vertrauen, wenn es um unser Seelenheil geht? Müssen wir den oder dem, den wir unsere Seele, dem wir unser Heil anvertrauen, nicht auch sehr gut kennen? Müssen wir nicht dem, dem wir unser Leben anvertrauen, müssen wir denn nicht in diesem Fall sicher sein, wer dieserjenige ist und ob er auch das geben kann, was er verspricht? Bei all diesen Leuten geht es um die Frage, wer sind diese? Und es geht um die Identität. Und das wollen wir heute in unserem heutigen Bibeltext, den wir anschauen, auch sehen. Ist denn Jesus der Richtige, dem wir unser Leben und unsere Seele anvertrauen können? Schlagt mal auf, wir sind ja in der Betrachtung des Lukas-Evangeliums, mittlerweile im dritten Kapitel. Ich habe heute die Verse 21 bis 38 und wir teilen das in zwei Blöcke auf. Ich lese jetzt erstmal die Verse 21 bis 22 und später den anderen Text. Aber zu Beginn Lukas Kapitel 3, 21 und 22. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Lasst uns noch mal beten. Vater, wir bitten dich um Gnade, dass wir diesen Bibeltext verstehen und dass er uns wirklich Antworten gibt, dass du uns Antworten gibst auf wichtige Fragen unseres Lebens, dass wir auch wirklich die richtige Ausrichtung in unserem Leben haben, dass wir nicht dahin kommen, wie wir eben gesungen haben, dass am Ende das Ziel verfehlt wird, sondern dass wir das Ziel erreichen. Bitte dich, Herr, um Gnade zum Reden, für uns alle zum Hören und dann auch darum, dass wir die nötigen Konsequenzen und Entscheidungen für unser Leben treffen können. Amen. Ja, wir sind ja noch ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums und ich denke, wir blicken noch mal ein bisschen zurück auf die zwei, drei Kapitel, die wir bisher behandelt haben. Ich denke, eins wurde schon deutlich in den vergangenen Wochen bei der Betrachtung des Lukas-Evangeliums. Wir merken, hier ist Gott am Werk. Gott tut Wunder und er tut diese Wunder im Zusammenhang mit zwei Personen, nämlich mit Johannes dem Täufer und mit Jesus. Die ersten beiden Kapitel handelten ja von der Geburt dieser beiden Männer, beziehungsweise die Umstände, die diese Geburt oder Geburten begleiteten. Und bis auf eine Ausnahme bei Jesus wurde die komplette Kindheit übersprungen. Und letzte Woche haben wir dann gehört von dem Dienst Johannes des Täufers in der Wüste. Viel mehr wird uns auch nicht über Johannes berichtet, als das, was uns Sebastian letzte Woche mitgeteilt hat. Der Abschnitt letzte Woche endete dann mit der Aussage, dass Johannes der Täufer von Herodes in das Gefängnis geworfen wurde. Und damit endete praktisch die Karriere von Johannes dem Täufer. Den Text, den wir heute betrachten, der ist aber nochmal ein Rückblick in dieser Zeit, als Johannes noch in der Wüste war und als er taufte. Und wenn ihr letzte Woche aufgepasst habt, da wurde von den Menschen, die zu Johannes in die Wüste kamen, die Frage gestellt: Wer ist denn dieser Mann, der hier tauft? Ist er vielleicht der, der im Alten Testament verheißen wurde und der Messias, der Retter Israels sein soll? Ist der, auf den wir unsere Hoffnung setzen müssen? Und Johannes hat es schon beantwortet und er hat gesagt: Nein, nein, ich bin es nicht. Ich bin so klein gegenüber dem, der kommen wird. Ich bin nur sein Bote, ich bin sein Diener. Aber nach mir kommt jemand, das ist der, auf den ihr warten und auf den ihr hören müsst. Und dann stellt sich die Frage: Wer ist denn derjenige? Wer ist dieser Retter, auf den die Israeliten damals warteten? Und die Antwort bekommen wir heute. Und da sind wir genau in diesem Text, den ich eben schon mal gelesen habe. Ich lese ihn nochmal, die Verse 21 und 22. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihm herab, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Gut, lasst uns in diesen Text schauen und ein paar Beobachtungen machen. Ich denke, das Erste, was wir sehen, da steht: Alles Volk kam zu Johannes und ließ sich taufen. Also sehr viele Menschen kamen damals zu Johannes und ließen sich taufen. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, der in Israel wohnte, auch dorthin kam. Aber es war schon eine Bewegung und viele Menschen kamen zu Johannes und ließen sich taufen. Und das ist umso erstaunlicher, dass da Johannes ihnen ja gar nicht nach dem Mund redete. Er forderte sie zur Umkehr ihres Lebens auf. Er forderte sie auf, ihre Sünden zu bekennen und zu lassen. Und wenn die Leute sich dann dafür entschieden, das zu tun, dann wurden sie getauft. Und bevor sie oder während der Taufe mussten sie ihre Sünden bekennen. Das war also keine Botschaft, die den Leuten nach dem Mund redete. Aber die Menschen kamen trotzdem, weil sie wussten, hier ist Gott am Werk, hier ist ein Werkzeug Gottes, der zu uns redet. Und übrigens, gerade wenn wir nochmal zurückblicken in Kapitel 3, Vers 7, da macht Johannes deutlich, dass die Taufe alleine nicht rettet. Er sagt: Ihr müsst euch wirklich von Herzen bekehren, ihr müsst von Herzen umkehren zu Jesus. So ein Taufakt an sich, der rettet euch nicht. Und er macht so deutlich, dass eben zum Glaube und zu Buße, dass es dazu gehört, sein Leben auch wirklich zu verändern. Ja, und dann lesen wir in diesem Text, dass auch Jesus dahin in die Wüste kommt und dass er sich auch taufen lässt. Aber warum lässt Jesus sich eigentlich taufen? Jesus war doch kein Sünder, oder? Alle Menschen, die dahin kamen, die mussten ihre Sünden bekennen, und Jesus lässt sich plötzlich auch taufen. Und eins ist klar, auch wenn Lukas uns nicht erklärt, warum Jesus sich hier taufen lässt: Er lässt sich nicht taufen, weil er ein Sünder ist. Die Schrift bezeugt eindeutig, dass Jesus der einzige Mensch ist, der ohne Sünde ist. Wir lesen das zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Da könnt ihr das nachlesen. Da steht: Jesus war ein Mensch wie wir, aber was ist der Unterschied zwischen Jesus und uns? Er war ohne Sünde. Er hat in seinem Leben niemals gesündigt. Und deswegen musste Jesus sich nicht taufen lassen, weil er ein Sünder war. Er hat sich aus einem anderen Grund taufen lassen. Dann lesen wir, dass Jesus nach der Taufe betet. Übrigens ist das ein Schwerpunktthema von Lukas, dass das Wirken Gottes immer wieder in Verbindung mit Gebet geschieht. Und auch hier, nachdem Jesus getauft wurde, betete er und dann geschah etwas. Und wir lesen hier in diesem Abschnitt von den Folgen oder den Dingen, die dieser Taufe folgten. Was passierte da? Habt ihr es gesehen? Da passierten drei besondere Dinge nach der Taufe. Das erste war, der Himmel tat sich auf. Das zweite, der Heilige Geist steigt in leiblicher Gestalt auf Jesus hinab. Und drittens hören wir, die Leute damals, eine Stimme aus dem Himmel, also die Stimme Gottes. Und das ist interessant, oder? Wir sind hier nicht in Jerusalem, da wo das religiöse Zentrum ist. Wir sind irgendwo in der Wüste. Und viele Leute sind da und viele Leute, die da hingekommen sind, die bekommen gerade das mit, wie sich der Himmel auftut, wie der Heilige Geist herabkommt und wie die Stimme sich zu Jesus bekennt. Und ich kann mir vorstellen, der Lukas, der war ja nicht dabei. Der hat recherchiert, der hat die Leute besucht, die dabei waren. Und da hat er gefragt, wie war das denn damals? Erzähl mir das doch mal. Und kennst du noch jemand, der das erlebt hat? Johannes den Täufer konnte er nicht fragen. Der war in der Zwischenzeit schon längst hingerichtet worden. Aber Lukas hat sich aufgemacht und er hat die Augenzeugen aufgesucht und hat gefragt, wie war das denn damals? Erzähl's mir mal. Was hast du gehört? Wir haben hier Augenzeugenberichte. Und Lukas hat das sorgfältig recherchiert, das haben wir ganz am Anfang gehört, gelesen als in den ersten beiden Versen des Lukas-Evangeliums und er hat es dann aufgeschrieben. Und das ist gut, dass er es gemacht hat, denn davon profitieren wir heute noch. Und was die Leute damals aus allererster Hand gehört und gesehen haben, sie haben erfahren, wer dieser Jesus ist, der da getauft wurde. Und das wollen wir jetzt miteinander anschauen. Es geht um die Identität Jesu. Und wir erfahren mindestens zwei Dinge über die Identität Jesu in diesem Abschnitt. Wir erfahren erstens durch diese dreifache Offenbarung, dass Jesus der angekündigte Christus ist, der Messias. Messias ist ja Hebräisch, auf Griechisch heißt es Christus und übersetzt heißt es der Gesalbte. Er ist der Gesalbte. Gehen wir nochmal zurück in die letzte Woche. Da haben die Leute gefragt, ist dieser Johannes, dieser Christus, ist der Gesalbte, der kommen soll? Und wir haben schon gesagt, nein, sagte Johannes, ich bin's nicht. Aber nach mir kommt der eine. Und hier ist der eine da. Und das wird in diesem Text deutlich. Im Alten Testament, das wisst ihr, da gab es verschiedene Personengruppen, die im Auftrag Gottes ihren Dienst ausgeübt haben. Da waren Könige, die von Gott eingesetzt wurden. Da waren Priester, die von Gott eingesetzt wurden. Da waren auch Propheten, die Gott eingesetzt hat. Also Propheten sind Menschen, die im Auftrag Gottes reden. Und immer wenn, oder sehr häufig, wenn diese Leute eingesetzt wurden, gerade bei Königen und bei den Priestern, dann wurden sie mit Öl gesalbt. Und das war ein Zeichen, dass sie unter der Autorität Gottes standen, dass sie für Gott ihren Dienst aufgetragen haben oder ausgeübt haben. Und eine Stelle zum Beispiel, wenn wir mal aufschlagen, oder wenn ihr das mit aufschlagen wollt, im 1. Samuel 16, Vers 13, da lesen wir, wie Samuel den König David für diesen Königsdienst gesalbt hat, wie er ihn als König eingesetzt hat. Da heißt es, da nahm Samuel das Ölhorn und er salbte David mitten unter seinen Brüdern. Also er goss ihm das Öl auf den Kopf. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Und an dieser Stelle zum Beispiel sehen wir, dass dieses Salböl ein Symbol war für das Kommen des Heiligen Geistes. Dass dieser Mann eben im Auftrag Gottes seinen Dienst auftut. Und wenn wir jetzt schauen, dieser Johannes, als er getauft hat, der holt jetzt nicht eine Flasche Öl heraus und salbt Jesus, sondern Gott selbst führt diese Salbung durch, indem er den Heiligen Geist sendet, indem der Himmel sich auftut und der Heilige Geist kommt auf Jesus herab. Und durch dieses Zeichen wird deutlich, der Herr Jesus ist der angekündigte Christus, Messias, der Gesalbte Gottes. Er ist dieser König, Priester und Prophet, der kommen soll. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Gerade wo das passiert? Es passiert in der Wüste. Das sind Leute, die haben gerade ihre Sünden bekannt, die haben Sündenerkenntnis, weil Johannes ihnen wirklich gesagt hat, was Gottes Wort ist. Er hat sie auf ihre Sünden aufmerksam gemacht. Und die Leute haben gemerkt, ja, wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung, wir müssen umkehren. Und dann haben sie sich als Zeichen dafür taufen lassen. Und in diesem Kontext steht auf einmal der Gesalbte Gottes, der Retter vor ihnen, mitten unter ihnen. Christus geht dahin, wo Menschen zur Umkehr kommen, wo sie ihre Sünden bekennen. Er taucht nicht in Jerusalem auf, da wo die Selbstgerechten sind und sagen, oh, was sind wir für tolle Leute, was sind wir für Fromme, wie toll sind wir. Er geht dahin, wo die Menschen sich vor Gott beugen und umkehren. Also durch dieses sichtbare Herabkommen des Heiligen Geistes bestätigt Gott Jesus als den Christus, den Gesalbten Gottes. Aber das war ja noch nicht alles. Was passiert noch? Da ertönt eine Stimme aus dem Himmel. Und was sagt diese Stimme? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Wer hat da geredet? Klar, wenn da von einer Stimme aus dem Himmel die Rede ist, dann ist das Gott. Gott spricht hier. Gott, der Vater, spricht zu Jesus und er sagt, du bist mein Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Und das finde ich doch interessant. Hier haben wir ein öffentliches Bekenntnis von dem allmächtigen Gott, dass dieser Jesus, der gerade hier von Johannes getauft wurde, der Sohn Gottes ist. Was bedeutet das? Jesus ist Gottes Sohn. Das bedeutet, Jesus ist Gott. An dieser Stelle wird Jesus nicht als Gottes Sohn angenommen oder adoptiert. Er war es von Anfang an. Er ist von Ewigkeit her Gott, der Mensch wurde. Wir erinnern an die Jungfrauengeburt. Für die, die schon etwas länger in der Gemeinde sind, also ihr ganz Jungen, ihr kennt die noch nicht, aber Dale und Paula, die waren vor einiger Zeit hier in der Gemeinde. Dale ist leider schon verstorben, Paula ist zurück in Amerika. Aber die hatten eine Pflegetochter aufgenommen. Sie wohnte bei ihnen im Haushalt, aber es war ihre Pflegetochter. Und irgendwann haben sie Sarah dann adoptiert und damit wurde Sarah rechtlich ihr eigenes Kind. Und das ist nicht, was hier passiert bei der Taufe Jesu. In dem Moment, wo Jesus getauft wurde, adoptiert Gott Jesus nicht als seinen Sohn, sondern Jesus war von Anfang an der Sohn Gottes. Von Ewigkeit her. Aber wir erfahren noch mehr. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jetzt könnten wir, gerade wenn wir zurückdenken an die Geschichten, die wir gehört haben, als wir das erste Buch Mose betrachtet haben, da haben wir ja zum Beispiel von Jakob berichtet bekommen. Jakob hatte mehrere Söhne, er hatte 12 Söhne. Und einen davon, den hatte er besonders lieb. Welcher war das nochmal? Was ist das? Der Josef, ne? Genau, den Josef, den hatte der besonders lieb. Also, er hatte einen von seinen 11 beziehungsweise 12 Kindern, den hatte er besonders lieb. Aber das ist nicht, was hier gesagt wird. Also es ist nicht so, dass Gott ganz viele Kinder hat und einen, diesen Jesus, den liebt er besonders, sondern Gott hat nur einen Sohn. Natürlich sind wir alle Geschöpfe Gottes und manchmal sagt wir sind auch Kinder Gottes. Aber es gibt nur einen Sohn Gottes und es gibt nicht viele Söhne Gottes. Und weil Jesus dieser eine ist, deswegen ist er auch besonders von Gott geliebt. Und dann wird uns gesagt, Gott hat Wohlgefallen an ihm. Warum hat er Wohlgefallen an ihm? Natürlich hat er einmal Wohlgefallen an ihm, weil er sein Sohn ist. Und dann hat er Wohlgefallen an ihm, weil er auch von seinem Charakter und von seinem Leben so ist, dass Gott sich darüber freuen kann. Und das ist, was Peter ja heute Morgen schon deutlich gemacht hat. Wenn Gott auf dein und mein Leben guckt, dann wird er oftmals sagen, daran habe ich kein Wohlgefallen. Das gefällt mir nicht, was du da machst. Denn Gott gefällt nur das, was seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit entspricht. Und wenn ich etwas tue, was dem widerspricht, dann kann Gott nicht sagen, das gefällt mir. Und zu Jesus kann er sagen, dein ganzes Leben ist so, dass ich daran Freude und Wohlgefallen habe. Und das kann Gott nur zu dem Herrn Jesus Christus sagen. Also wir haben gesehen, in diesem ersten Abschnitt, in diesen beiden Versen, bekennt sich Gott öffentlich zu Jesus. Und das ist eine einmalige und einzigartige Sache, die wir in der ganzen Weltgeschichte so nicht mehr finden. Es gibt noch ein zweites Event, eine zweite Begebenheit, wo Gott sich noch einmal öffentlich zu Jesus bekennt. Und er tut es auch ein drittes Mal, nämlich mit der Auferstehung. Aber hier haben wir etwas vor ganz vielen Zeugen, die das mitbekommen. Jesus ist der angekündigte Messias und Retter. Er ist der Sohn Gottes. Und das ist das, denke ich, für Wichtige, was wir in diesem ersten Abschnitt hören. Gehen wir zum nächsten Abschnitt und ich lese jetzt nur Vers 23. Den Anfang. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Und jetzt kommt dann ein Geschlechtsregister von der Abstammung Jesu, das schauen wir uns gleich an. Aber noch einige Punkte dazu, die hier gesagt wurden. Also Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, das hatte Lukas auch so recherchiert. Wir wissen ja, dass Jesus nicht im Jahre 0 oder an dem Zeitpunkt 0 geboren wurde, sondern irgendwie zwischen 4 bis 7 vor Christus. Und daher war es jetzt irgendwann zwischen 25 und 30 nach Christus in der Zeitrechnung. Dieses Ereignis, diese Taufe Jesu und der Empfang des Heiligen oder das Herabkommen des Heiligen Geistes und das Bekenntnis des Vaters war der Startschuss für Jesu öffentlichen Dienst. Vorher erfahren wir nicht, dass Jesus predigt, wir erfahren nicht, dass Jesus Wunder tut, aber mit diesem Ereignis beginnt nun das Wirken, das öffentliche Wirken Jesu. Und ab sofort betont gerade auch Lukas immer wieder, dass der Heilige Geist mit Jesus war, dass der Heilige Geist sogar Jesus geführt hat und dass der Heilige Geist Jesus permanent zur Seite steht. Das heißt, das, was jetzt geschieht, tut Jesus in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Lukas legt sehr viel Wert auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir jetzt in das nächste Kapitel mal blättern, dann merken wir, welche dominante Rolle auch der Heilige Geist spielt im Leben Jesu. Kapitel 4, Vers 1 kommt im Juni. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Oder Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Oder als er dann in der Synagoge war, zitiert Jesus aus dem Propheten Jesaja und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und hier wird deutlich, hier an dieser Stelle oder nach dieser Taufe, nach diesem öffentlichen Bekenntnis Gottes, beginnt Jesus seinen öffentlichen Dienst. Und dann fährt Lukas fort und er ergänzt den Stammbaum Jesu. Wir lesen ab Vers 23 nochmal und manchmal denkt man, so viele Namen und die kann man gar nicht behalten und richtig einordnen wahrscheinlich, aber lasst uns trotzdem mal lesen. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Janna, des Josef, des Mattathias, des Amos, des Nahum, des Esli, des Nangai, des Mat, des Mattathias, des Semai, des Josef, des Juda, des Johanan, des Resa, des Zerubabel, des Shealtiel, des Neri, des Melchi, des Adi, des Kosam, des Elmodam, des Er, des Joses, des Eliezer, des Jorim, des Mattat, des Levi, des Simeon, des Juda, des Josef, des Jonan, des Eliakim, des Melea, des Meinan, des Matata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salmon, des Nachschon, des Aminadab, des Aram, des Hesron, des Peres, des Juda, des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Terach, des Nahor, des Seruk, des Rehu, des Peleg, des Heber, des Schelach, des Kainan, des Apakshat, des Sem, des Noah, des Lamech, des Methusala, des Henoch, des Jared, des Mihalalel, des Kainan, des Enosh, des Set, des Adam, Gottes. Und ich weiß, was ihr euch jetzt fragt. Wir hatten in der letzten Woche hatten wir unsere Praktikanten zum Abendessen eingeladen und ich sagte dem Matthias, worüber ich heute predige, und dann sagte er, wirst du über jeden dieser Namen etwas sagen? Nein, ich mache es nicht. Aber es ist interessant. Und wenn man sich damit beschäftigt, kann man wirklich sehr viel damit herausholen. Aber lasst mich ein paar wichtige Dinge hiervon weitergeben. Wir haben ja eben so ganz deutlich gehört, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gott. Der Vater hat sich zu ihm bekannt. Und jetzt hören wir hier von einer ganz menschlichen Abstammungslinie, die zurückgeht bis auf Adam. Und was hier einmal deutlich wird, ist, ja, Jesus ist Gott. Aber Jesus ist auch Mensch, 100% Mensch. Jesus ist nicht irgend so ein Geistwesen oder irgendwas, sondern Gott ist Mensch geworden. Und das ist eines unserer Kernlehren, die wir im Christentum haben. Jesus Christus ist Gott und Jesus Christus ist Mensch. Peter hatte schon über Chemie uns heute ein bisschen was beigebracht. Jetzt gehen wir zur Mathematik. Zu wie viel Prozent ist denn Jesus Christus Gott und wie viel Prozent ist er Mensch? Ist er 50% Gott und 50% Mensch? Oder 99% Gott und 1% Mensch? Oder 1% Gott und 99% Mensch? 100, 100? Das sind ja 200%. Genau, aber das ist wichtig. Jesus ist zu 100% Gott, er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch, beides zu 100%. Und das ist etwas, was wir in der Schrift wirklich gelehrt bekommen. Und es gab schon früher Leute, die haben etwas anderes gesagt in der Kirchengeschichte. Und dann haben sich die Kirchenväter zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen das jetzt in einem Glaubensbekenntnis formulieren, damit unser Standpunkt wirklich festgeschrieben ist. Wir können das im Glaubensbekenntnis von Nicäa nachlesen. Da heißt es dann unter anderem, ich zitiere mal, wir glauben an einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, das heißt, er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau und ist Mensch geworden. Gott von Ewigkeit her wird Mensch. Und das ist das, was wir hier in diesem Text haben und was auch im Glaubensbekenntnis so deutlich gesagt wird. Ja, dann lesen wir in diesem Text schon interessante Formulierungen, oder? Gleich am Anfang heißt es, Jesus war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Natürlich für alle, die bisher das mitverfolgt haben, die wissen natürlich, Josef war gar nicht der Vater, sondern er war im Grunde eher so dieser Adoptivvater. Er hat ihn als seinen eigenen Sohn angenommen, aber wir haben ja schon von der Jungfrauengeburt gehört. Er war nicht bei der Zeugung Jesu beteiligt. Und von daher ist es für uns auch kein großes Thema mehr. Und dann kommt in diesem langen Abschnitt mit diesen vielen Namen, kommen ganz viele interessante Namen dabei. Und ich habe dann gerade noch mal den Namen Peres gelesen und habe ich gedacht, ach, da hast du doch mal drüber gepredigt über Peres vor ein paar Monaten. Und wenn ihr euch nicht mehr dran erinnern könnt, erstes Buch Mose, Kapitel 38, da wird noch mal von Peres berichtet. Aber ich habe mir drei von diesen Namen, von diesen vielen Namen, die hier genannt wurden, die habe ich mir fett gedruckt. Und könnt ihr euch vorstellen, welche Namen ich fett gedruckt habe? Peter, du weißt es wahrscheinlich so und so. Genau. David, Abraham und Adam. Warum sind diese Namen so wichtig? Nun, es wird hier erstmal deutlich in dem, was Lukas schreibt. Er sagt, passt mal auf. Lieber Theophilus, dem ich das schreibe, kannst du hier nachverfolgen, dass Jesus in seiner menschlichen Abstammungslinie, guck mal, der ist ein Nachkomme von David. Warum war das so wichtig, dass er das hier auch nochmal deutlich macht und aufschreibt? Nun, es war deshalb wichtig, weil der Messias, der Gesalbte Gottes, nach den Verheißungen des Alten Testamentes ein Nachkomme Davids sein wird. Und deswegen war es so wichtig, dass er hier nochmal schreibt, schau mal, ich zeige dir hier die Abstammungslinie auf, er ist ein Nachkomme Davids. Es wird ein König kommen, der ewig auf dem Thron sitzen wird. Diese Verheißung hat David bekommen. Es wird ein Nachkomme von dir sein. Und hier kannst du sehen, er ist ein Nachkomme von David. Und dann geht er noch weiter zurück zu Abraham. Warum ist Abraham so wichtig? Genau, weil wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben das ja lange und ausführlich im ersten Buch Mose behandelt, wie Gott Abraham berufen hat. Und dann hat Gott Abraham eine Zusage gemacht und er hat gesagt, in dir, in deinem Nachkommen, werden alle Völker gesegnet werden. Einer deiner Nachkommen wird der Retter der Welt sein, der allen Menschen Segen bringen wird, allen Völkern Segen bringen wird. Und jetzt sind wir hier zurück bei Abraham. Und dann geht er noch weiter zurück zu Adam. Und er sagt, schau mal, natürlich ein Nachkomme Adams. Wir alle sind Nachkommen Adams. Nur bei Adam gab es ein Problem. Bei Adam gab es den Sündenfall. Und durch Adam kam das ganze Leid und die Sünde und die ganze Not in die Welt. Und wenn ihr euch erinnert, und das haben wir auch im ersten Buch Mose gehört, nach dem Sündenfall gibt Gott eine Verheißung. Und er sagt, es wird einer kommen, Nachkomme der Frau, der wird dem Teufel den Kopf zertreten, der Schlange den Kopf zertreten. Der wird das Heil bringen. Und das ist dieser, der das tun wird. Und aus gutem Grund geht Lukas zurück bis zu Adam, nämlich um deutlich zu machen, hier ist der eine, der für alle Menschen das Heil bringt. Matthäus geht nur zurück bis zu Abraham, weil für ihn war wichtig, deutlich zu machen, er ist der Retter Israels. Aber Lukas geht zurück bis zu Adam, um deutlich zu machen, dieser ist der Retter für alle Menschen, dieser ist der Retter der ganzen Welt. Und das wird Lukas dann später noch entfalten. Das macht er in dem Lukas-Evangelium, in dem er gerade denen das Heil verkündigt, die außenstehend sind, die außerhalb der gesetzlichen Normen sind, den Außenstehenden, den Prostituierten. Für die ist das Evangelium da. Und dann in der Apostelgeschichte macht er deutlich, dass das Evangelium für alle Völker ist. Und deswegen ist es auch hier wichtig, zurückzugehen. Also, was sehen wir? Wir fassen nochmal zusammen. Lukas macht die Identität Jesu ganz deutlich. Gottes Sohn und ein Nachkomme Adams, Abrahams und Davids. Er ist der verheißene Retter. Er ist Gott und er ist Mensch zu 100%. Und er ist der von Gott bestätigte Christus und Erlöser Israels und der Welt. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir in diesem Punkt Klarheit haben. Komm nochmal zurück zu meiner Eingangsgeschichte, die übrigens wirklich passiert ist, dass jemand einem Fremden, und das hören wir ja immer wieder, einfach die Kundenkarte von der Bank gibt. Warum müssen wir so klar sein in Bezug auf Jesus? Es geht um unser Seelenheil. Es geht um unsere Ewigkeit. Und da können wir nicht auf irgendein Pferd setzen oder auf irgendeine Person und uns irgendjemandem anvertrauen, sondern wir müssen Klarheit haben. Und lasst mich an dieser Stelle mal auf zwei andere Religionsstifter zu sprechen kommen, nämlich auf Buddha und auf Mohammed. Und ich will euch mal den Vergleich zeigen zwischen Jesus. Es ist nämlich nicht egal, an wen ich glaube. Es ist nicht egal, wem ich mein Vertrauen gebe. Nicht alle, doch alle Wege führen nach Rom, aber nicht alle Wege führen in die Rettung. Hast du schon mal gelesen oder davon gehört, dass sich Gott, so wie er sich eben zu Jesus bekannt hat, zu einem der anderen Religionsstifter bekannt hat? Nein, kannst du auch nicht gelesen haben, weil er es nie gemacht hat. Er hat es nie getan. Und ich möchte euch mal zwei Beispiele bringen, wie das da so alles begann. Siddhartha Gautama, das ist Buddha, der Erleuchtete. Und übrigens, die meisten Leute, die sich, man kann ja heute solche Buddha-Figuren überall kaufen. Du gehst in den Baumarkt und dann nimmst du dir so ein Ding mit in deinen Einkaufswagen. Die meisten Leute, die sich so ein Buddha mit nach Hause nehmen, wissen weder, wer dieser Mann war, noch was er gelehrt hat. Und schön finde ich ihn auch nicht, davon abgesehen. Also, der Begründer des Buddhismus lebte vor etwa 2500 Jahren im Grenzgebiet des heutigen Indien, Nepal. Er war ein Sohn reicher Hindus und er wurde mit 29 Jahren Vater. Doch kurz nach der Geburt seines Sohnes verließ Siddhartha den Palast und er endete sein Leben. Er suchte lange nach Frieden und Erkenntnis und er versank tief in seinen Gedanken. Und in dieser Meditation empfing er nach buddhistischem Glauben einen Weg, sich von allem Leid zu befreien. Laut Überlieferung führte er ein bescheidenes Leben, bescherte seinen Mitmenschen nur Freude und Gutes und betrachtete alle Menschen und Dinge, ohne sie in irgendeiner Form zu bewerten. Das führte ihn zur wahren Erkenntnis aller Dinge, Und damit war er der erste Buddha, also der erste Erleuchtete. Und weißt du, ich will jetzt gerne die Lehre bewerten. Ich will nur seine Person und Identität bewerten. Was uns klar ist, Buddha war ein ganz normaler Mensch. Er war nicht Gott. Er war nicht Gottes Sohn. Und es fehlt an einer Bestätigung Gottes, dass es mein Sohn auf ihn hört. Es ist ein Mensch, der durch irgendwelche Gründe diesen Weg eingeschlagen hat und seitdem viele andere Menschen auf diesen falschen Weg gebracht hat. Aber es fehlt an einer offiziellen Bestätigung Gottes für ihn. Und er wird sie auch niemals bekommen, weil nur einer kann Gottes Sohn sein und nur einer ist Gottes Sohn. Übrigens, wahre Erkenntnis bekommen wir nicht durch Meditation, und die Meditation im buddhistischen Sinne ist, den Kopf ganz leer zu kriegen, das Denken aufzugeben, um nichts mehr zu denken. Wahre Erkenntnis bekommen wir durch die Offenbarung Jesu Christi, wie sie uns in der Bibel geschenkt ist. Lass mich kurz auf Mohammed zu sprechen kommen. Der Koran erzählt keine Berufung Mohammeds. Er spricht in vielen Variationen und immer wieder recht vage davon, dass Allah eine angeredete fiktive Person, die nicht mit Namen genannt wird, dass diese göttliche Worte empfangen habe. Aber jetzt eine Einsetzung, davon hören wir nichts. Es gibt zwar in späteren Biografien, die die Menschen dann irgendwie geschrieben haben über das Leben Mohammeds, eine Geschichte, wo der Engel Gabriel zu ihm gekommen sein soll und er soll gesagt haben, du bist jetzt der Prophet Gottes. Aber auch das passierte in einer Höhle, ohne irgendwelche Bestätigung. Ich will euch hier nur deutlich machen, wie wichtig dieser Text ist, den wir heute bekommen haben. Gott bestätigt sich öffentlich unter Zeugen, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Und er ist der Einzige. Kein anderer hat solch eine Offenbarung bekommen. Und deswegen kann auch Jesus alleine sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jetzt haben wir heute sehr viel über die Identität Jesu nachgedacht, aber ich möchte noch einen kleinen Schwenker zu uns machen. Nämlich die Frage, wir haben ja gesehen, wer ist Jesus? Er ist der Messias, er ist Gottes Sohn. Aber lasst uns mal kurz über unsere Identität nachdenken. Ich weiß, wir sind schon spät und ich muss zur Wahl nachher, keine Sorge. Aber wer bin ich denn eigentlich? Und ich glaube, es sind zwei Fragen, über die wir in unserem Leben wirklich nachdenken müssen. Wenn du über nichts anderes nachdenkst, dann denk einmal darüber nach, wer ist Jesus? Und die zweite Frage ist, wer bin ich? Ich bin übrigens, will ich mal zwischendurch reinschieben, ich bin übrigens auch schon mal betrogen worden. Das ist mir auch schon passiert. Ein älterer Mann aus der Niederaulaer Gemeinde rief mich an und sagte, da steht jemand vor der Gemeinde, der braucht Hilfe. Kannst du dich mal um ihn kümmern? Er wusste schon, warum er mich hingeschickt hat und nicht selbst geholfen hat. Also fuhr ich dann hin und begegnete einem Bruder aus Osteuropa. Der brauchte dringend Geld, weil er musste ganz weit zurückfahren und er brauchte deswegen auch ziemlich viel Geld. Und ich war da schon ein bisschen skeptisch und da habe ich gedacht, kann ich dem vertrauen oder kann ich ihm nicht vertrauen? Dann gucke ich in sein Auto vorne hin und da sehe ich eine Bibel liegen. Und da wusste ich, der ist vertrauenswürdig. Also habe ich ihm Geld gegeben, er ist weggefahren. Ein paar Tage später rief er wieder an, sagte, ich bin wieder da und habe meine Frau mitgebracht und jetzt brauche ich eine Wohnung. Und da habe ich gedacht, warte nur. Ich kannte einen Landsmann von ihm, den habe ich dann gesagt, dann ruf den mal an und sprecht mal miteinander. Und der Heini sagte mir dann später, das war ein Gauner, der wollte uns übers Ohr ziehen. Also der hat mich betrogen. Es passiert uns immer wieder, oder? Dass andere Menschen uns übers Ohr hauen. Aber wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Wenn wir uns selbst belügen. Und das machen wir oftmals bei unserer Identität. Wenn wir fragen, wer bist du eigentlich? Und da werden viele Menschen sagen, ich bin doch ein ganz guter Mensch. Ich bin rechtschaffen, ich tue viel Gutes, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das ist das Bild, das wir oft von uns selbst haben. Und welches Bild hat Gott von uns? Habt ihr noch in Erinnerung, was Sebastian letzte Woche erzählt hat, wie Johannes sein Klientel, seine Zuhörer angesprochen hat? Ihr Schlangenbrut, hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, oh werte und loble Zuhörer. Er hat sie ihnen auf den Kopf gesagt, ihr seid Schlangenbrut, ihr seid Sünder. Und glaubt bloß nicht, dass ihr hier durch die Taufe gerettet werdet. Ihr müsst eine echte Umkehr vollziehen. Und ich glaube, das ist eine der schwierigsten Dinge, die wir in unserem eigenen Leben für uns einmal kapieren müssen, wer wir wirklich sind. Wer bin ich? Und dann an den Punkt zu kommen, ich bin ein Sünder, der Vergebung notwendig hat. Ich bin weder gerecht vor Gott, noch kann ich mich selbst retten. Ich bin auf den einen angewiesen, den Gott als Retter zur Verfügung stellt. Und dann kommen diese beiden Identitäten zusammen. Und wenn ich dann den Mut habe und mein Vertrauen auf den einen setze, den Gott gesandt hat, den Gott bestätigt hat, der alles getan hat für mein Heil, dann kann ich Frieden bekommen. Und deswegen werden wir nicht müde, immer wieder deutlich auf den Herrn Jesus hinzuweisen. Er ist der eine, er ist der von Gott gesandte Retter, der Retter der ganzen Welt, der Retter für jeden Menschen, aber natürlich nur für die, die auch zu ihm kommen und die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Ich möchte an diesem Punkt schließen und denke, das wurde heute deutlich. Setzt euer Vertrauen allein auf den einen, der von Gott gekommen ist und der von Gott bestätigt wurde. Wollen wir noch beten zusammen. Vater, wir geben dir die Ehre für dieses wunderbare Bekenntnis, dass wir heute sehen konnten, du hast dich in einzigartiger Weise vor vielen Zeugen zu deinem geliebten Sohn bekannt. Und du hast es nicht getan, damit Jesus sich sicher sein kann, wer er ist, sondern damit wir, damit die Leute damals und wir heute wissen dürfen, der Herr Jesus ist der Retter der Welt, er ist mein Retter. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken, Herr. Auch davon, wie wir gehört haben, wie du all deinen Plan erfüllt hast, wie du das umgesetzt hast, was du verheißen kannst. Das sind so viele Dinge, Herr, die bestätigen, dass Jesus der Retter der Welt ist. Und wir danken dir, Herr, dass wir auch unser Vertrauen auf ihn setzen konnten und unser Leben ihm anvertrauen durften. Amen. Ich habe letztes Mal dann gefragt, die Musiker, ich habe dem schon gesagt, über was ich predige. Und dann habe ich gesagt, hast du denn ein Lied, was beides ausdrückt? Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch. Und da haben wir ein Lied gewählt, das heißt, was für ein Mensch und was für ein Gott. Wir singen das von der Folie zusammen. Wahrscheinlich haben wir es hier noch nicht gesungen. Es ist ein neues Lied, aber ich glaube, die jungen Leute kennen das eher. Und lasst es uns gemeinsam singen, auch im Hinblick auf das, was wir eben gehört haben.
Was für ein Gott!